Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FCB Inside Headlines. Vor den Bayern eine ereignisreiche Woche, die wir hinter uns haben. Joshua Kimmich verlängert beim Rekordmeister bis 2029. Außerdem hat man sich das Weiterkommen in der Champions League gesichert. Auch das zweite Spiel gegen Leverkusen konnte man dominierend gewinnen und steht jetzt eben im Viertelfinale der UEFA Champions League. Einige Themen, die heute auf uns warten, unter anderem eben die Kimmich-Verlängerung. Welche Baustellen sind jetzt noch offen bei den Bayern? Welche Fragezeichen bringt jetzt auch die Kimmich-Verlängerung? Haben die Bayern zu viel Mittelfeldspieler? Muss da womöglich einer gehen? Und eben dann auch noch der Ausblick auf die Baustellen Richtung Sommer. Gerade was Neutransfers angeht, Kane Backup, auch ein großes Thema beim FC Bayern München. Mit an meiner Seite Wilke und Sebastian. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Fangen wir mit der wichtigsten Headline der Woche an. Joshua Kimmich, Verlängerung ist durch. Die Bayern haben es geschafft, auch die letzte große Baustelle, über die wir in den letzten Wochen diskutiert haben, über die Ziellinie zu bringen. Kimmich hat eben jetzt bis 2029 verlängert. Alles klar. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Wilke, welche Kaderbaustellen muss Eberl eben jetzt noch anpacken?
Ja, erstmal kurz zu Kimmich. Nachdem die Verlängerung durch war, am Donnerstag wurde bei uns schon im Kommentarbereich gescherzt und hieß es ja, ihr habt jetzt nichts mehr zu berichten, weil ja quasi alle Themen sozusagen durch sind. Und im Grunde ist es nicht ganz falsch, weil einfach die großen Baustellen, du hast es gesagt, sind jetzt erledigt. Man hat auch Eberl angemerkt, dass er erleichtert ist. Auf der PK vor dem Unionsspiel hat er gesagt, hey, ich habe jetzt diese großen Themen hinter uns, das waren wichtige Eckpfeiler, die wir alle halten wollen, das haben sie geschafft. Und es kam aber auch gleich direkt danach die Frage, ja, wie geht's weiter bei den anderen offenen Verträgen? Es gibt ja noch drei Verträge, die im Sommer auslaufen. Das ist einmal Thomas Müller und Leroy Sané und eben auch das Thema Eric Dier. Und das sind eben drei Spiele mit drei unterschiedlichen, Voraussetzungen. Müller eher so die Frage Karriereende oder hängt er nochmal ein Jahr dran? Spielt ja sportlich nicht mehr die tragende Rolle beim FC Bayern und dementsprechend sind da die Münchner, glaube ich, auch so ein bisschen zwiegespalten, wie es da weitergehen soll. Sané ist auch ein sehr, sehr großes Fragezeichen, der immer mal wieder Top-Leistungen zeigt und dann, wo alle sagen, den muss man halten und dann halt wieder ein Spiel dabei, wo du denkst, oh Gott, was war das denn? Also auch da wird es spannend zu sehen. Und bei Dier ist es momentan so, wenn man so ein bisschen auf die Fans schaut, die Stimmung, ganz klar, mit dem musst du verlängern. Ja, kostet nicht viel, spielt immer wieder regelmäßig, muss aushelfen in Verteidigung, macht es ziemlich gut. Sehr erfahren, sehr, sehr routiniert, aber auch da ist es vollkommen offen, wie es ausgeht. Und Eberl, ja, ich glaube, der wird jetzt ein bisschen durchschnaufen. Das hat er auch gesagt. Er hat dann so ein bisschen lustig reagiert und gesagt, täglich grüßt das Murmeltier, weil er gefühlt bei jeder PK, bei jeder Fragerunde mit Medien immer wieder auf die Verträge angesprochen wurde und wird. Aber er hat ganz klar gesagt, wir haben die großen Themen erledigt, die sind zu. Und die anderen Themen werden wir angehen, aber es herrscht keine Eile. Und das ist für mich ein ganz klares Zeichen, dass die Bayern da relativ entspannt sind. Da kann ich mir sogar vorstellen, dass bei der ein oder anderen Personal hier gerade so Richtung Müller, dass man da vielleicht sogar erst nach Saisonende eine Entscheidung treffen wird, also so Richtung Mai, Juni. Und bei Sané, ja, bei Sané ist es, glaube ich, ein bisschen andere Ausgangssituation, weil Sané einfach viele, er hat noch einen Markt im Ausland, das darf man nicht vergessen, auch so sehr man ihn kritisch in Deutschland sieht, gerade in England hat er noch einen guten Markt. Und ich glaube, Sané selbst will nicht unbedingt bis Mai, Juni oder bis zur Club-WM warten, sondern er will da vielleicht vorher schon eine Entscheidung haben. Ich glaube, so von der Priorität ist Sané so jetzt Nummer 1, dann vielleicht Nummer 2 Dier und dann Nummer 3 Müller, wenn ich jetzt mal so ein Ranking machen würde. Und bei Dier ist es auch so. Bei Dier, wir haben jetzt den Min-Jae Kim-Ausfall für die kommenden Wochen. Wie lange genau, wissen wir nicht. Ja? Das kam ein bisschen überraschend. Wir wussten ja, dass Kim immer wieder Achillessehnenprobleme hat, aber dass Kompany gesagt hat, er wird mehrere Wochen fehlen. Das ist dann schon überraschend. Da wird Dier jetzt vor der Länderspielpause ein Spiel machen und danach mal gucken, wann Kim zurückkommt. Aber Dier wird auf jeden Fall noch mal Minuten bekommen, um sich zu zeigen. Und wenn er genauso weiter performt, dann wäre schon fahrlässig, so einen Backup nicht einfach zu verlängern, weil wir wissen alle, Dier ist kein Lautsprecher, der fordert keine Spielzeit ein, der ist immer da, wenn man ihn braucht. Und aber auch da, glaube ich, ist Dier bereit, bis zum Ende zu warten. Und wenn Bayern ihn nicht möchte, dann wird er auch einen Markt finden. Der ist 31, hat für Bayern abgeliefert. Der findet irgendwo in der Premier League sicherlich einen Verein aus dem oberen Drittel, der ihn dann quasi aufnimmt. Also das sind die drei weiteren Personalien, die da quasi anstehen. Aber da herrscht erstmal kein Druck. Und Eberl kann da jetzt beruhigt in die Gespräche reingehen und schauen, was dabei rauskommt und das Optimum für den Verein rausholen.
Ja, du hast erwähnt, dass bei allen drei eben einerseits keine Eile besteht. Das sind jetzt die internen Prioritäten, nenne ich es jetzt mal, die zu lösen sind. Intern die Baustellen, die noch da sind. Sebastian, wie siehst du das Ganze? Ich meine, einerseits sagt dann Eberl selbst, es gibt keine Eile. Andererseits ist es möglich, dass sogar alle drei vielleicht den Verein verlassen. Also wie sieht's aus? Wäre es einerseits tragisch, dass sie alle gehen, und sieht Eberl womöglich ja auf einer ganz anderen Stelle eine viel größere Baustelle, gerade was Neuzugänge angeht, und er deswegen diese Abgänge hinten dran setzt?
Ja, ich glaube, bei den drei gibt es wirklich keine Eile. Das sind alles Spieler, die Ersatzspieler sind. Muss man leider auch sagen, bei Sané, Weko hat es schon analysiert, er hatte gute Spiele, aber jetzt gerade in der Crunch-Time, wo wirklich die großen Spiele gekommen sind, gegen Leverkusen zum Beispiel, da saß er auf der Bank. Ich finde, man merkt auch in den letzten Spielen bei Sané, dass so ein bisschen die Motivation vielleicht leidet. Da haben wir wieder das alte Thema Körpersprache bei ihm. Da sind jetzt so ein paar Videos aufgetaucht vom Aufwärmen, wo er halt irgendwie die Schultern hängen lässt und wo er da so ein bisschen rumtrabt und wo man merkt, jetzt wirklich heiß ist er gerade nicht, ist vielleicht auch genervt, dass jetzt die Situation wieder so ist, wie sie ist, dass er wieder auf der Bank landet. Und bei den beiden anderen ist es ja genauso, Dier und Müller sind Bankspieler. Wenn alle drei gehen würden, wenn wirklich dieses Szenario eintritt, wäre das nichts Schlimmes für den FC Bayern, und insofern kann Eberl da beruhigt sein. Ich sehe es bei Dier so, dass der ein guter Value-Deal wäre, der würde für das Geld, was man für ihn zahlen würde, für eine Verlängerung, würde nicht viel Gehalt kosten und wäre schon ein Spieler, der bewiesen hat, dass man auf ihn setzen kann. Also wir wissen ja alle, keiner von uns hat Angst, wenn es dann mal heißt, Dier springt ein, weil jetzt Kim zum Beispiel verletzt ist. Auf den kann man setzen, auch in internationalen Spielen, in großen Spielen kann man auf ihn setzen. Der ist ruhig, der ist abgeklärt, der hat Routine. Ich würde mir das schon überlegen, ihn nochmal mit ihm zu verlängern, weil er hat jetzt öfter klar gemacht, ihm gefällt es bei Bayern, ihm gefällt es in München, und wenn man den zu einem guten Preis kriegt, warum soll man da jetzt nochmal einen teuren Verteidiger suchen, wenn man eh sagt, man geht mit Upamecano und Kim in die neue Saison, das ist das Top-Innenverteidiger-Duo, und dann hat man einen verlässlichen Vertreter, wenn einer von denen mal fehlt. Also das würde ich mir wirklich überlegen. Thomas Müller ist ein ganz anderes Thema, der ist eine Identifikationsfigur, größtenteils jetzt sportlich. Sehen wir es ja selber, spielt er nicht mehr die große Rolle, und dafür kostet er halt viel Geld, und das ist bei Sané genauso, die verdienen beide viel Gehalt, und da kann man schon überlegen, kann man das jetzt nicht irgendwie besser investieren. Ich würde jetzt echt überlegen, dass man, und du hast es schon angesprochen in einer Frage, ob man nicht an einer anderen Stelle investieren würde, und das wäre für mich ganz klar Nummer eins auf dem Wunschzettel und auf der Aufgabenliste für Max Eberl wäre für mich ein Kane-Backup, wirklich ein Mittelstürmer, wo man sagen kann, der spielt, wenn Kane mal verletzt ist. Man hat jetzt gesehen in den großen Spielen gegen Leverkusen, wie wichtig Kane ist, wie viel der nicht nur Tore schießt, sondern auch für die Mannschaft macht. Wenn der mal fehlt, da fehlt der Bayern-Mannschaft schon einiges. Mathis Tel wird jetzt dann wieder ein Thema werden. Ich glaube irgendwie nicht, dass Tottenham die 60-Millionen-Klausel ziehen wird. Steht man wieder vor der Situation, dass er wieder da ist. Wenn er sich dann in Tottenham nicht bewiesen hat oder bei Tottenham nicht bewiesen hat, dann ist es auch kein Empfehlungsschreiben, um jetzt unbedingt der Kane-Backup bei Bayern zu werden. Also das wird auch nochmal eine Situation werden, die Eberl dann lösen muss. Aber das wäre für mich so eine Aufgabe, die ganz oben steht, weil wir wissen ja auch, der Kane-Vertrag läuft nicht mehr so lange. Vielleicht muss man da perspektivisch schon auf die Nachfolge schauen. Und mir schwebt da so ein bisschen so das Urbik-Modell vor. Das, finde ich, sieht jetzt gerade ganz gut aus, dass man einen Spieler hat, der jetzt mal Einsätze kriegt und dann vielleicht da reinwächst, wirklich der Nachfolger zu werden. Also ich würde da nicht so einen ganz jungen Spieler holen wie Tell, sondern so einen, Gyökeres wurde ja jetzt immer wieder genannt, der schon was kosten würde, der sich aber vielleicht nochmal ein Jahr hinten anstellt, um dann vielleicht der Kane-Nachfolger sogar zu werden und sich da zu empfehlen. Also ich denke, das ist die größte Aufgabe, die es jetzt von der Kaderplanung her gibt bei den Bayern.
Ja, keine kleine Aufgabe. Ich habe vorhin auch nochmal in Statistiken geschaut, 43 Scorer, die Harry Kane jetzt vorzuweisen hat. Wir hatten vor kurzem die Saisonhalbzeit, jetzt geht es in die Crunch-Time. Da werden wahrscheinlich noch ein paar Tore dazukommen, die er schießt, vor allem in der Champions League auch mit 10 Treffern. Definitiv keine leichte Aufgabe, da ihn zu finden. Und wenn er wegfällt, dann eben auch tragischer, als man meinen darf auf den ersten Blick. Und eine ganz wichtige Frage, die eben die Kimmich-Verlängerung auch noch mit sich bringt. Nicht nur die Baustellen für Eberl, was eben Kader angeht, über die Spieler, die auslaufende Verträge haben, sondern allgemein die Zukunft des Bayern im Mittelfelds. Das hat man mit Kimmich die wichtigste Personalie im Mittelfeld für weitere Jahre verlängern können bis 2029. Er ist langfristig der Kapitän, er ist die Nummer 1 im Bayern-Mittelfeld. Jetzt heißt es ja immer, dass in München jede Position zweimal besetzt werden soll, Vieco, im besten Fall. Jetzt haben wir im Mittelfeld aber deutlich mehr als vier Topspieler. Jetzt ist die Frage, wie sieht denn eigentlich jetzt aktuell so die Rangfolge im Bayern-Mittelfeld aus?
Ja, das Bayern-Mittelfeld ist so gefühlt eine Dauerbaustelle. Wir erinnern uns an die Tuchel-Zeiten mit der Holding Six und jetzt hat man sozusagen den Spieler geholt und jetzt ist mal wieder in den Sommer, wo wieder die Frage ist, was passiert im Mittelfeld. Aber zu Recht, muss man ganz klar sagen. Also durch die Kimmich-Verlängerung hat man ganz klar, ist einer der beiden Positionen im System von Kompanie vergeben. Das ist Kimmich, der ist unantastbar. Kimmich spielt immer, aber Kimmich muss irgendwie wieder Muskelfaserriss oder irgendwie ein Armbruch oder ein Fußbruch da sein, dass er nicht spielt. Also der ist quasi unersetzlich und auch eine Maschine, was seine Ausfallzeiten angeht. Und dann ist halt die spannende Frage, wer belegt den Platz neben Kimmich? Und du hast es auch gesagt, Stand jetzt ist es Leon Goretzka. Hätten viele, glaube ich, so nicht mitgerechnet, auch noch vor wenigen Wochen, wenn man ehrlich ist, hieß es, Goretzka ist ein Verkaufskandidat, Goretzka soll gehen. Ich weiß auch bei uns in den Kommentaren in der Community, nach jedem Spiel, wo Goretzka gespielt hat, war das so die Frage, was hat er eigentlich gemacht, was war seine Aufgabe? Also und jetzt erlebt er seinen zweiten Frühling. Ja, also jetzt hat es DFB-Comeback geschafft, über seine starken Leistungen beim FC Bayern, hat sich in München wieder zurückgekämpft. Viele haben gesagt, ja, er spielt nur, weil Palinha verletzt ist. Jetzt ist Palinha zurück, jetzt spielt er trotzdem. Aber Goretzka ist aktuell, und das ist wirklich eine Momentaufnahme, muss man aber auch dazu sagen, die Nummer 2, neben Kimmich, ist das alte Champions League oder Triple-Mittelfeld mit Kimmich und ihm. Und dahinter wird spannend. Man hat mit Pavlovic ein Eigengewächs, auf dem die Verantwortlichen sehr, sehr viel halten. Das ist eine Identifikationsfigur, auch schon bei den Fans mit sehr, sehr jungen Jahren. Also der hat genießt ein sehr, sehr hohes Standing in München, sowohl bei den Fans als auch im Verein. Dann hast du mit Tom Bischoff hast du dir einen ganz, ganz jungen Spieler geholt, der auch umworben wurde von mehreren Vereinen, der sich am Ende für die Bayern entschieden hat. Auch der kommt in einer gewissen Erwartungshaltung nach München. Auch den hast du mit einer Perspektive gelockt. Und die heißt bestimmt nicht, dass er sich als Nummer 3, 4 auf die Bank setzt und da irgendwie die Garbage Time, heißt das im Basketball, bekommt die letzten 2, 3 Minuten oder 5 Minuten. Auch da müssen die Bayern schauen, dass sie dem jungen Talent Spielzeit geben und das nicht in der Regionalliga, sondern auf Top-Niveau. Und dann hast du natürlich auch noch einen hoher Palinha, der einfach mal 50 Millionen gekostet hat, der, wenn man ehrlich ist, bisher die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Wenn er spielt, dann wirkt er meistens ein bisschen ungestüm. Ich habe ja sehr, sehr viele Highlight-Videos, aber auch so einzelne Spiele von ihm gesehen, wo er in Fulham wirklich auch sehr, sehr oft gegrätscht hat und sehr, sehr gut gegrätscht hat. Die Statistiken zeigen es ja, er war der beste Tackler in der Premier League letzte Saison. Aber in München sieht es oftmals ungestüm aus. Die rote Karte zuletzt jetzt dann gegen Bochum. Also Palinha muss sich echt ranhalten, um da nochmal irgendwie nochmal eine Chance zu bekommen. Der Verein hat wohl Gedanken, ihn abzugeben. Er selbst wird sich durchbeißen. Aber genau, das ist so die Frage, wie geht es da weiter? Und eine Personalie, die man auch nicht vergessen darf, die so ein bisschen in Vergessenheit gerät, ist Konrad Leimer. Ja? Also Konrad Leimer ist kein Rechtsverteidiger. Sondern Konrad Leimer ist zentraler Mittelfeldspieler und wir wissen alle, wir haben es auch gesehen jetzt, ich muss kurz die Luft inhalten beim Rückspiel, ich glaube es war relativ am Anfang, Laufduell Leimer gegen Frimpong, wo er dann einfach sich nicht besser zu wissen wusste, als er das Foul, das war auch die richtige Entscheidung, die gelbe Karte, aber Leimer ist für die Außenposition, er ist ein Zweikämpfer, er hat das Herz im richtigen Fleck, keine Frage, aber er ist für die Außenposition, wenn man ehrlich ist, ein bisschen zu langsam. Und auch der fühlt sich in der Mitte wohl, auch der wird auf Dauer nicht diese Rechtsverteidigerposition spielen wollen, glaube ich. Auch da muss man die Frage stellen, wie geht es weiter? Und ich sehe ihn gerade nicht im Mittelfeld. Also diese Leimer-Baustelle ist keine, weil er einfach rechts aushelfen musste. Aber auch da, auch den muss man in diesen Mittelfeld-Kontext immer wieder mit reinbringen. Also spannend wird sich zeigen, für mich momentan Kimmich-Goretzka gesetzt. Pavlovic aufgrund seiner schweren Erkrankung momentan ein großes Fragezeichen. Wann er zurückkommt, wie er zurückkommt. Ich glaube, dass wir Pavlovic in dieser Saison vielleicht da muss er schon wirklich auch ein Monster-Comeback hinlegen, wenn wir nochmal in Topform erleben wollen, nach seiner langen Verletzungshistorie. Aber es wird sehr, sehr spannend zu sehen, wie Eberl das handelt. Aus dem Verein heraus hört man ja, dass Goretzka weiterhin Verkaufskandidat ist. Also er wurde ja auch angesprochen auf die Personalie Goretzka, wie er es sieht. Und da hat er sich ein bisschen zurückgehalten und gesagt, darüber machen wir uns keine Gedanken. Also so ein wirkliches Bekenntnis zum Goretzka ist es nicht. Ich denke, so wie bei Müller, Sebastian hat es gesagt, er kostet einfach sehr, sehr viel Geld. Und dieses Geld würde man tendenziell lieber an anderer Stelle einsetzen und ich glaube, das Mittelfeldthema wird uns auch in den kommenden Wochen, Monaten beschäftigen.
Sebastian, sagst du dich unbeliebt machen? Ich stelle die wichtigste Frage, wer muss gehen, wer darf gehen, wer soll gehen?
Ja, wie Gott ja alle Kandidaten genannt. Für mich, wenn ich einen streichen müsste, auch wenn es bitter ist, weil er noch nicht lange da ist, wäre es für mich gerade im Moment Palinha. Ich habe damals die Gretchen-Videos auch gesehen. Die sind ja wirklich dann viral gegangen. Ich glaube, sowas täuscht halt dann leicht, weil wenn man so 10 Gretchen hintereinander schneidet, sieht es so aus, als würden so 100 funktionieren in der Saison. Das Problem bei diesen Gretchen ist halt dann, wenn eine mal schief geht, und das haben wir dann gesehen bei der roten Karte, dann fliegst du halt. Und eigentlich ist es schon komisch bei Palinha, weil wir wissen ja auch eigentlich schon seit über 10 Jahren geht der Trend eigentlich sehr weg von der Grätsche. Also auf dem höchsten Top-Niveau sagt man eigentlich den Spielern, dass sie nicht so viel grätschen sollen. Bei Palinha war das so das Hauptverkaufsargument, dass er viel grätscht und dass er gut grätscht. Das ist halt ein großes Risiko. Und vor allem sehe ich halt in den Spielen, dass Palinha die Technik fehlt für die Bayern. Gerade auch auf dieser Position. Der bringt sehr, sehr wenig mit. Holding Six, schön und gut. Der sollte irgendwie in Tuchels Gedankenwelt dann irgendwie nur abräumen. Aber Fakt ist ja auch, auf dieser Position in der Mitte vom Spiel musst du ja auch die technischen Fähigkeiten haben, auch mal einen Pass anzubringen, auch mal das Spiel schnell zu machen, auch mal auf den Ball zu steigen und das Tempo rauszunehmen. Genau das, was eigentlich Kimmich so macht. Und das sehe ich bei Palinha gar nicht. Also der fällt schon ziemlich ab, was die Technik angeht, was auch das Offensivspiel angeht. Man sieht auch, dass er nicht gerne den Ball hat. Er gibt den Ball sehr schnell wieder ab. Und zwar auf einem sehr unspektakulären Weg. Einfach so in dem Sinne, mach du mal. Und ich glaube, das reicht einfach nicht für Bayern von der Klasse her. Ich weiß nicht, was Thomas Tuchel irgendwie in ihm gesehen hat. Klar, die Statistiken waren gut, die Zweikampfstatistiken in der Premier League, aber man muss auch sehen, er kam ja nicht von einem Top-Team. Also Fulham ist kein Top-Team. Da kannst du auch mal was über Kampf machen. Ehrlich gesagt, jetzt, wo ich ihn öfter abspielen sehen, bei Bayern wundert es mich auch so ein bisschen, dass er doch so viel gespielt hat in der portugiesischen Nationalmannschaft, wenn man da sieht, was er da für Mitspieler hat. Also ich glaube, man darf sich einfach nicht anlügen und muss ziemlich schnell sagen, man hat sich damals geirrt. Ich glaube auch, man hat Palinha geholt, einfach weil der Transfer ein Jahr vorher nicht geklappt hat. Vielleicht hatte man da auch irgendwie so ein schlechtes Gewissen, weil in den Kompaniefußball passt er für mich überhaupt nicht rein. Und ich glaube, da muss man als Topverein oder als Profiverein halt auch sagen, auch wenn du dich vielleicht, wenn du gerne hier bist, aber du passt einfach nicht ins System und musst da schauen, dass man eine Lösung findet für dieses Problem, muss man schon sagen, weil ich glaube nicht, dass Palinha nochmal so die Kurve kriegen wird, und dafür kostet er halt auch viel zu viel Geld. Also er ist so in der zweiten Gehaltsliga bei den Bayern, verdient so 12 bis 14 Millionen, das ist schon auch eine Stange Geld. Außer das Problem bei Pavlovic wird irgendwie schlimmer. Da muss man, finde ich, schon sehen, wie sich das entwickelt. Veko hat es gesagt, dass natürlich von seiner Geschichte her, war Balljunge, war in der Bayern-Jugend. Natürlich lieben die Fans das. Natürlich lieben wir das auch, so einen Spieler zu sehen. Man muss jetzt halt schon sehen, wie sich das entwickelt. Er ist noch nicht lange dabei, er ist noch nicht so gefestigt, und das waren jetzt schon viele Ausfälle in wichtigen Phasen der Saison. Ich meine, man muss mal sehen, der hat die Heim-EM verpasst wegen der Mandelentzündung. Es ist ja dann auch nicht der Kreuzbandriss bei ihm, sondern man hat so das Gefühl, er hat so vom Immunsystem ist er wohl nicht so stark. Jetzt das pfeiferische Drüsenfieber, das kann so eine Karriere sogar zerstören. Da muss man wirklich das Beste hoffen. Aber man muss halt wirklich sehen, dass man so einen Spieler in so einer zentralen Position gerade in den Top-Spielen braucht, in den entscheidenden Spielen der Saison braucht. Und ich bin der Letzte, der jetzt sagen würde, man muss ihm irgendeinen Druck machen, weil er ist ein sehr junger Spieler, braucht da noch seine Chance. Aber die Bayern werden es natürlich ganz genau anschauen, wie sich das entwickelt und wie das gesundheitlich bei ihm weitergeht. Aber ich denke nicht, dass es da nächste Saison schon irgendwelche Reaktionen geben wird. Und wenn dann wirklich die Plätze besetzt sind, glaube ich, dass man dann ernst zu sich sein muss und sagen muss, das Experiment oder die Idee mit Palinha hat nicht funktioniert.
Ja. Eine spannende Frage, viele Fragezeichen. Klar ist eben, die Bayern haben auf der Position Neuzugang geholt. Tom Bischoff hat sich auch in der Bundesliga schon super etabliert. Bei der TSG ist sicher kein Spieler, den du jetzt in die dritte oder vierte Liga nochmal zu den Bayern-Amateuren runtergibst, dass er dann ein paar Spiele macht. Deswegen müssen wir mal schauen, wie die Bayern es in Zukunft lösen. Da ist natürlich auch eure Meinung dazu gefragt. Wen seht ihr da als Abschiedskandidaten? Wer könnte die Bayern im Sommer verlassen? Wer muss sie verlassen, damit da im Mittelfeld eben Platz geschaffen wird, damit auch eben irgendwo die Finanzen auch entlastet werden? Denn jeder dieser Spieler kostet natürlich auch Geld. eure Meinung gern in die Kommentare. Jetzt gehen wir mal weg von den ganzen individuellen Spielern, von den ganzen individuellen Namen und schauen mal oder blicken auf das große Ganze. Und da hatten wir in den letzten Wochen zwei Top-Top-Spiele. Den Kracher gegen Leverkusen. Beide Spiele konnten gewonnen werden, Sebastian. Zwei ganz wichtige Siege, die die Bayern jetzt eben doch nochmal einen gewaltigen Schritt näher Richtung Finale daheim gebracht haben. Da hätte vor ein paar Wochen nicht jeder wirklich dran geglaubt, dass man da jetzt so souverän weiterkommt. Jetzt stellt sich aber trotzdem die große Frage, haben die Bayern Leverkusen wirklich spielerisch dominiert? Waren sie die bessere Mannschaft? Sehen wir einen komplett neue Bayern, die Company da jetzt irgendwie vorbereitet hat? Oder ist es jetzt einfach das Resultat daraus, dass die Bayern in dieser Saison gefühlt das fünfte oder sechste Spiel schon gegen Leverkusen gespielt haben und man den Gegner halt dann irgendwann einfach mit ein paar taktischen Anpassungen geknackt hat?
Ja, Leverkusen hat ja genauso oft gegen die Bayern gespielt. Die hätten sie ja auch dann taktisch ausgucken können. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich meine, ihr habt die Spiele ja auch gesehen. Ich fand schon, dass die Bayern komplett dominant waren über 180 Minuten. Vor allem, was mir Hoffnung gemacht hat für das weitere Turnier, ist einfach da dieses Hinspiel. Das war für mich mal wieder so ein typisches FC Bayern-Spiel. Das hat mir gefehlt. Dann in den letzten Jahren, wo Leverkusen immer stark aufgetreten ist in der Allianz Arena und man hatte irgendwie das Gefühl, die Bayern können ihn nicht knacken. Zuletzt im DFB-Pokal, da hat man sogar verloren, aber auch in der Bundesliga dann unentschieden gespielt. Und das war ja immer eine Stärke der Bayern. Das war ja immer dieses Mir san Mir, dass man gesagt hat, das ist ein Topspiel, da kommt jemand in die Allianz Arena und dann gewinnen wir das auch. Und genau so sind die halt in diesem Hinspiel aufgelaufen. Das Tor von Kane hat das gleich irgendwie in die richtige Richtung gebracht. Und das war für mich dann auch fast das erste Mal in dieser Saison, wo das wirklich auf so einer Höhe passiert ist. Ich hatte am Anfang der Champions League-Saison das Gefühl, dass die Bayern sehr, sehr wackelig sind. Es gab ja dann auch diese Auswärtsniederlagen, immer die gleichen Gegentore gefangen. Und da hätte ich nicht gedacht, dass die Bayern wieder so diese defensive Ordnung reinkriegen können und auch diese Wettkampfhärte, dass man sagt, okay, da ist man wirklich 180 Minuten konzentriert. Und genau das waren die Bayern jetzt eigentlich. Also ich fand, das war schon eine sehr, sehr starke Vorstellung von dem Bayern. Ich glaube, Leverkusen im Rückspiel hat Leverkusen nicht mehr so wirklich dran geglaubt. So spätestens nach den ersten 20 Minuten haben die gemerkt, es gibt jetzt nicht mehr das Wunder, dass wir da denen schnell zwei Tore einschenken und dann fangen die an zu zittern. Das war alles schon sehr stark von dem Bayern und ich habe es auch diese Woche geschrieben. Also jetzt, spätestens nach diesem Rückspiel, sind die Bayern für mich wieder die Nummer 1 Mannschaft in Deutschland. Leverkusen war ja schon mal so vorbeigezogen. Und jetzt sind die Bayern wieder da und das war für mich schon ein ganz klares Ergebnis. Und ich habe jetzt auch das Gefühl, so in dieser Stärke, in der die Bayern jetzt gerade sind und in der Leverkusen ist, wenn die jetzt nochmal vier Spiele machen würden, dann würden die Bayern schon den Großteil gewinnen. Also jetzt gerade sind die Bayern schon vorne und ich glaube, das kann schon Hoffnung machen jetzt für die restlichen Spiele in der Champions League und auf dem Weg ins Finale.
Ja, man hat auf jeden Fall das Gefühl, als ob die Bayern-Dominanz in Deutschland wieder angekommen ist. Da gab es auch viel Lob von den Kritikern, viel Lob von den Fans, viel Lob von Außenstehenden eben. Aber wenn man international auf das Gesamtbild blickt, Diego, dann sieht das Ganze nicht ganz so euphorisch aus. Gerade wenn man sich Statistiken anschaut, jetzt von Opta, da sind die Bayern nicht wirklich Favoriten. Da stehen Namen wie Barcelona, Arsenal und sogar Inter Mailand, heißt der Gegner der Bayern, mit höheren Gewinnchancen der Champions League mit deutlich höheren Chancen. Bayern ist also da sozusagen auf dem vorvorletzten Platz. Nur die Dortmund und Aston Villa haben geringere Siegchancen, um den Titel zu holen. Leverkusen war ja definitiv einer der Überraschungen der letzten Saison, wo dann eben auch alle haben große Erwartungen gehabt in der Champions League. Die Bayern haben jetzt sozusagen da den Sieg einfahren können, wird aber international jetzt irgendwie nicht wirklich so anerkannt. Jetzt sind wir voll Euphorie. Sind die Bayern jetzt Favoriten oder sind sie weiterhin Außenseiter?
Ja, gute Frage. Also mit Blick auf die beiden letzten Auftritte muss man ganz klar sagen, dass sie sich verbessert haben. Also es gab ja schon vor dem Leverkusen-Spiel, da hat der Thomas Müller so ein bisschen ketzerisch, ein bisschen eingeschätzt gesagt, ja klar, Leverkusen ist der Favorit und wir müssen uns da natürlich, wir müssen höllisch aufpassen. Das war natürlich nicht ernst gemeint und auch so, wenn man so sieht, die Experten, die Prognosen, da war schon so die Tendenz Richtung Leverkusen und nach so zwei starken Leistungen, es war jetzt kein Zittern jetzt wie andere Vereine, die jetzt irgendwie im Elfmeterschießen weitergekommen sind, sondern die haben die ja wirklich in beiden Spielen dominiert, Sebastian hat gerade über 180 Minuten, ich glaube im Rückspiel hatten die gefühlt nur zwei Torschüsse aufs Tor. Das war schon ein Statement, aber im Ausland, du hast es auch gesagt, wird der FC Bayern diese Saison nicht so sehr gefürchtet wie in den letzten Jahren. Und das liegt, glaube ich, auch daran, aufgrund eben dieser Patzer, die man sich erlaubt hat. Zum einen, man musste über die Playoffs gehen, da hat man nicht brilliert, man hat gegen Rotterdam verloren, man hat gegen Villa verloren, man hat gegen Barcelona verloren. Das hat schon sehr, sehr viel an internationaler Reputation gekostet. Da muss man ehrlich sein. Am Ende des Tages ist es aber vollkommen egal, was das an Reputation gekostet hat. Der FC Bayern ist der FC Bayern. Der FC Bayern weiß ganz genau, wann sie wie hoch springen müssen. Stichwort ein gutes Pferd springen und dann so hoch, wenn's muss. Und Champions League, man hat gesehen, die Bayern können, wenn es drauf ankommt, das haben sie auch nach den Celtic-Spielen gesagt, sie können den Schalter einfach umkippen. Und wir wissen ganz genau, wann sie liefern müssen. Bayern wird ganz gefährlich, wenn diese wichtigen Spiele kommen und du gehst mit Selbstvertrauen rein. Wenn man ehrlich ist, war das Selbstvertrauen für den Leverkusen im Spiel ja nicht so hoch. Es war okay, aber es war nicht diese breite, gewohnte Mir-Samir-Bayern-Brust. Und ich glaube, die ist jetzt bei den Spielern nach dem Leverkusen-Spiel zurück. Und die werden da definitiv Gas geben, weil wir wissen alle, es sind im Grunde nur noch 4 Spiele bis zum Finale. Das ist jetzt wirklich greifbar. Ich will Inter Mailand nicht schmälern, aber Inter Mailand ist kein Name, wo ich jetzt vor Angst sozusagen zurückschrecke. Ich habe Inter Mailand diese Saison schon live gesehen in Mailand privat und da haben sie mich nicht überzeugt. Ja, also das ist eine Mannschaft, eine bunt zusammengemischte Mannschaft mit ein, zwei oder mehreren interessanten Spielern, aber keine Mannschaft, wo ich jetzt, wenn wir einen Head-to-Head-Vergleich jetzt machen würden, wo ich sagen würde, da muss ich Bayern verstecken. Umso kurioser ist es, dass du hast gerade gesagt, ob da Inter als Favoriten sieht, mit 52% Wahrscheinlichkeit zu weiterkommen. Die Statistik, die werde ich jetzt Bayern-Fan jetzt sozusagen nicht zu hoch hängen, aber ja, wir werden sehen. Also das ist ja, dauert ja nicht mehr lange, nach der Länderspielpause steht das erste Hinspiel an und wir haben auch gesehen, was so ein starkes Hinspiel alles bewirken kann, wenn die Bayern da Inter genauso deklassieren können wie gegen Leverkusen. Ich glaube, spätestens dann sind auch die Statistik-Gurus und Analysten vielleicht auf den Trichter gekommen, dass Bayern eine ernstzunehmende Mannschaft ist diese Saison. Und man darf nie vergessen, und das ist, glaube ich, was in den Köpfen, gerade in München, sehr, sehr stark mitschwingt, ist das Thema Finale de Rome. Also das gibt nochmal einen Motivationskick, das gibt nochmal eine gewisse, ja, eine gewisse, es holt nochmal die letzten Prozentpunkte bei den Spielern raus. Und es sind nur noch 8 Teams in der Auswahl, ne, von 1,32 Mannschaften und dementsprechend gehört Bayern einfach zum Favoritenkreis und ich würde sie sogar, wenn man ehrlich ist, hinter PSG und Barcelona sehen, so die Top 3. Man muss auch fair sein und sagen, dass wenn man die gesamte Champions League-Saison sieht, gibt es andere Teams, die da mehr performt haben, aber wir alle wissen auch, dass Champions League ist Tagesgeschäft. Wir haben es gesehen bei anderen Teams, Liverpool läuft, marschiert durch die Premier League durch und haben sich jetzt gegen PSG schwer getan. Also du musst dann auch in dem Moment, wo du gefragt bist, abliefern. Das kann Bayern, das haben sie bewiesen. Und dementsprechend sind für mich die Bayern definitiv einen der Top-Favoriten, unabhängig davon, was jetzt irgendwelche Statistik-Experten oder Portale davon sich geben.
Ja, da wissen wir in einigen Tagen, Wochen mehr. Jetzt wartet am Samstag eben das Spiel gegen Union Berlin, bevor es dann in die kurze Länderspielpause geht und wir dann Anfang April das erste Heimspiel haben, das erste Viertelfinalspiel, wo wir natürlich auch live dabei sind und berichten werden. Bis dahin sehen wir uns dann natürlich auch kommende Woche wieder zu einer neuen Folge Headlines. Servus.